Wir sind ein Heidenland geworden. Wir waren mal eine christliche Nation und inzwischen sind wir zu einem totalen Heidenland geworden. Ich habe mir ein bisschen nicht die Mühe, sondern es ging nebenher gemacht, einfach zu gucken, was so an diesen Feiertagen, was propagiert wird. Du hast fast den Eindruck, dass wir eine Hase- und Eiernation wären. Also die Leute sind tatsächlich außer Rand und Band. Wenn man sieht, das, was bei uns so unter Ostern verstanden wird, das Wort kommt ja von der Fruchtbarkeitsgöttin Ostara, drum die Hasen sind ja Zeichen der Fruchtbarkeit, genauso die Ostereier. Wenn man das sieht, was hier für gräuliche Bräuche gemacht werden, dann muss uns eigentlich klar sein, dass wir nichts anderes haben als ein Baalskult des Alten Testamentes immer andere Gewand. Wir haben genauso einen Götzendienst, einen Baalskult und es ist eigentlich der Fruchtbarkeitskult des Teufels. Und das Volk selber, einst mal ein christliches Volk, Anführungszeichen, kein bekehrtes Volk, aber doch wenigstens christlich angehaucht, hat von der gesamten Erlösung keinerlei Verständnis mehr, ist alles weg. Gell, das ist drum wichtig, dass wir als Gläubige, wir sind ja auch von der Tradition geprägt, dass wir uns geistlich diese gewaltige Wahrheit der Erlösung einfach vergegenwärtigen. Ich möchte jetzt nochmal etwas betonen. Die gesamte Erlösung geht in drei gewaltigen Schritten. Das wird meistens nicht erkannt. Am Karfreitag ist das Blut Jesu Christi für unsere Sünde am Kreuz vergossen worden. Das heißt, er hat den Fluch der Sünde ausgelöscht mit seinem Blut. Er ist hingegangen, hat uns vollständig praktisch vom mosaischen Gesetz befreit, indem er es erfüllt hat. Er hat alle Flüche, alle Strafe, alles, was das mosaische Gesetz als Strafe auferlegt, hat er ausgelöscht. Denn heute, Anführungszeichen, am Tag der Auferstehung, da ist vielleicht das Entscheidende passiert. Wir vergegenwärtigen uns manchmal nicht, was es heißt, dass der Herr Jesus sterben konnte. Er ist vom Wesen her genauso wie der Vater Gott. Er konnte gar nicht sterben. Ist gar nicht möglich. Und die berühmte Bibelstelle, wo er im Markus-Evangelium ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die hat mit dem zu tun, dass tatsächlich Gott, wie das gegangen ist, weiß ich nicht, einfach es möglich gemacht hat, dass er sterben konnte. Und das war etwas Furchtbares. Aber dann kommt der entscheidende Punkt. Er geht ins Totenreich, wie jeder von uns, wenn er stirbt. Wenn ein Mensch stirbt, geht er ins Totenreich. Der Wiedergeborene, der Gerettete geht ins Paradies, in die Gegenwart Jesu. Und der Verlorene geht bereits an einen Ort, wo vorher schon Qual ist. Der Hades oder der Sheol, heißt Hebräisch. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er geht ins Totenreich. Und dann passiert das Gleiche, was immer passiert. Der Teufel, das steht im Hebräer 2, hat die Macht über den Tod gehabt bis zu diesem Zeitpunkt. Und er hat jeden Menschen, hält er im Tod, wenn er nicht wiedergeboren ist, kann er ihn im Tod halten, auch im geistlichen Tod. Und dann besiegt der Herr Jesus den Teufel vollständig. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Er steht aus den Toten auf. Und das ist der zweite Punkt, die Auferstehung aus den Toten. Und damit ist bewiesen, dass der Herr Jesus selber keine Sünde hatte. Das ist ganz entscheidend, das hätte er uns nicht erlösen können. Und das Zweite, dass er alle unsere Sünder bezahlt hat, dass der Teufel keinerlei Macht über ihn hat. Er steht auf, jetzt ist diese Auferstehungskraft da, aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Er geht dann durch die Himmel hindurch bis ins innerste Heiligtum und legt sein kostbares und teures Blut auf den Sühnedeckel und dann ist die Erlösung erst fertig. Das heißt, ich lese uns zwei Stellen. Zuerst das Johannes 19, 30, das ist ja das Gewaltige, was hier passiert ist, schon am Karfreitag. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Vollbracht war es geistlich nur für den Menschen Jesus Christus. Er hat das Blut vergossen, er hat alles getan, was er als Mensch tun konnte. Aber die Erlösung war noch nicht vollzogen, sonst wäre der Heilige Geist sofort ausgegossen worden. Das heißt, er musste der Teufel entwaffnen im Totenreich, er musste auferstehen aus den Toten, er musste ins himmlische Heiligtum gehen und das Blut auf den Sühnedeckel sprengen und dann war die Erlösung perfekt. Das heißt, vollbracht war es für den Menschen Jesus Christus, aber der hohe Priester Jesus Christus, der musste ins innerste Heiligtum und sein Blut dort auf den Sühnedeckel sprengen und dann setzt er sich zur Rechte des Vaters und dann ist es tatsächlich vollbracht, dann ist alles fertig. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das wird ja beschrieben im 3. Mose 16, im Yom Kippur, im Versöhnungstag Israels, dass uns das klar ist. Karfreitag ist Vergießen des Blutes. Dass das alles real und wirksam ist, beweist dann Gott. Und darum ist die Auferstehung so wichtig. Am Tag der Auferstehung, was die Welt schändlicherweise Ostern nennt, und in mancher Bibelübersetzung steht Ostern, da wirkt es mich. Und dann kommt der Punkt, dass er ins Heiligtum geht und erst als er sich als Hohepriester setzt, dann ist es allumfassend vollbracht. Vom Menschen Jesus Christus, vom Hohepriester Jesus Christus, dann ist alles perfekt und dann haben wir dieses vollkommene Opfer. Ich möchte uns dazu, was hier passiert ist, das Markus-Evangelium lesen, und zwar Auszüge aus dem 15. Kapitel. Ich möchte aber vorab etwas betonen. Ich denke, ich brauche es das nicht wiederholen, das ist bei uns doch klar. In dem Moment, wie Adam starb, er ist ja gestorben, geistlich, mit dem Sündenfall. Das ist interessant, er ist der Prototyp. Als Eva in die Frucht biss, war kein Apfel. Als Eva in die Frucht biss, ist gar nichts passiert. Sondern er ist als der Prototyp, als Adam reinbeißt, tritt der geistliche Tod ein. In derselbe Sekunde hast du hier ein Ehepaar, das tot in Sünde ist, das vollkommen erledigt ist. Und die Bibel sagt dann im 2. Mose 21, alles, was du zerstört hast, musst du wieder erstatten. Das ist göttliches Gesetz. Das heißt, wenn Adam jetzt gerettet werden wollte, hätte er das Leben, das er zerstört hat durch den Sündenfall, zurückerstatten müssen. Aber er hatte keins mehr. Er war erledigt. Und die Bibel sagt, 3. Mose 17, 11, das Leben ist im Blut. Dort ist es drin. Aber er hatte kein Blut mehr, wo Leben drin war, weil er war tot in Sünde, darum ist er auch körperlich gestorben. Und das ist ja der ganze Grund, warum Gott dieses Wunder tut, dass er seinen Sohn, der ja in der Lichtswelt bei ihm war, ohne Zeit, da gab es nicht einmal Ewigkeiten, ohne alles, nur der Vater und der Sohn waren in Geistgestalt in dieser wunderbaren Lichtswelt. Das sieht man in 1. Timotheus 6, das sieht man in Philipper 2, da gibt's viele Stellen. Und er verlässt diese Welt und das wird in Philipper 2, ab Vers 6 genau beschrieben und wird ein Mensch wie wir. Das heißt, er kommt in einen Zustand, du musst dir das vorstellen, du bist in der Gegenwart des dreimal heiligen Gottes, der so rein ist, dass er nicht einmal Böses ansehen kann. Und plötzlich verlässt du diese Welt und wirst ein Mensch wie wir. Siehst du den ganzen Dreck der Sünde. Siehst du die Unmöglichkeit, was der Mensch anrichtet. Ich weiß nicht, was der Jesus empfunden hat. Es wird nicht beschrieben. Ich muss mir das immer vergegenwärtigt, es muss katastrophal gewesen sein. Und dann kommt diese gewaltige Erlösung, aber es musste notwendigerweise geschehen, dass er von einer Jungfrau geboren wurde und er musste durch den Heiligen Geist gezeugt sein, weil die Sünde über den Mann übertragen wird. In Adam sind sie gestorben. Also er musste durch das Wunder, das übernatürliche Wunder der Jungfrauengeburt, musste geboren werden. Dann war ein Mensch, der kein verseuchtes Blut hatte, der letztendlich Blut vergießen konnte und das, was Gott zurückerstattet will, zurückerstatten konnte. Und weil er nicht nur ein Mensch war, sondern der Sohn Gottes, gleiche Gottheit wie der Vater hatte, war das Blut so wertvoll, dass er jeden Menschen erlösen konnte. Ob das Milliarden sind oder Billionen, spielt überhaupt keine Rolle. Er konnte jetzt jeden Menschen erlösen mit diesem Blut. Aber um das zu vollziehen, musste Markus 15 geschehen. Ich lese der Markus aus einem ganz einfachen Grund. Matthäus ist das Evangelium, das aus der Sicht Israels die Erlösung beschreibt. Markus ist die Sicht, und darum ist das so wichtig, die das Evangelium aus der Sicht des Opfers beschreibt. Lukas beschreibt es aus der Sicht des Menschen. Johannes beschreibt es aus der Sicht des Sohnes Gottes, von der Gottheit her. Aber Markus ist das Evangelium des Opfers, und das ist wichtig. Wenn wir uns das angucken, dann sehen wir etwas. Ich lese Markus ab Vers 22. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben, der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zur Rechten, einen zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht, er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, ha, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Aber die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land, oder die Erde, das gleiche Wort, über die ganze Erde, das ganze Land, bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche Umstehenden, die es hörten, sprachen, siehe, er ruft den Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken und sprach, halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Das steht im Griechischen ein Wort, exepneusen. Das heißt, er hauchte den Geist aus. Wir wissen ja, wie ein Mensch entstanden ist, als der Geist eingehaucht wurde und hier haucht er ihn aus. Wenn jemand stirbt, dann geht dieser Lebenshauch weg. Und das ist hier beim Herrn Jesus passiert. Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Also aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Es sahen aber auch Frauen von Ferne zu, unter ihnen war auch Maria Magdalena und Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und des Josef sowie Salome, die ihm auch, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Da kommt ja die Geschichte seiner Grablegung und ich möchte jetzt einfach nochmal den Sprung machen in Kapitel 16, Vers 6. Da ist ja dann diese Begegnung und dann heißt es, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Und dann Vers 9, als er aber früh am ersten Tag der Woche, das ist der Sonntag, auferstanden war, erschien er zuerst Maria Magdalena und so weiter. Und das ist jetzt etwas Interessantes. Im Griechischen steht zum Beispiel in Vers 6, er ist auferstanden, das steht im Passiv. Das Wort heißt egerte. Das heißt, damit zeigt er, Gott der Vater hat ihn auferweckt. In Vers 9 heißt es, er ist selber auferstanden. Er selber sagt, er hat Macht, das Leben zu nehmen, Macht, das Leben zu lassen. Ich habe jahrelang nicht gewusst, warum, aber es ist geistlich ganz einfach. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der Herr Jesus musste aufgrund eines Eingreifens Gottes des Vaters überhaupt in die Lage gebracht werden, zu sterben, stand ins Totenreich und dann musste Gott das wieder zurücknehmen. Er hat hier bei der Auferstehung wieder etwas getan und dann konnte der Herr Jesus das tun, was er angekündigt hat, nämlich selber auferstehen. Drum kommt es einmal im Passiv, wenn nämlich Gott handelt, und einmal im Aktiv, wenn der Herr Jesus handelt. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, weil manche sind ja verwirrt und sagen, ist er jetzt auferweckt worden oder ist er auferstanden? Beides. Also Gott hat gehandelt und er, das war ein Zusammenspiel, ein perfektes. Und jetzt kommt hier etwas und ich möchte jetzt einfach nochmals zurückgehe in Markus 15, Abvers 23. Er sagt ja, er will praktisch den Betäubungswein, Myrrhewein war ein Betäubungsmittel, den will er nicht. Und dann siehst du, wie hier das Drama sich abspielt. Aber davor ist ja etwas Furchtbares geschehen, die Auspeitschung Jesu. Und die Auspeitschung Jesu ist so schlimm gewesen, die Römer hatten Lederpeitsche und da hatten sie Metallstücke drin oder Knochenstücke verarbeitet. Also es wird berichtet, dass viele gar nicht mehr gekreuzigt werden konnten, Wenn sie nämlich mit diesen Peitsche totgeschlagen wurde. Wenn man dich geschlagen hat mit diesen Peitsche, dann geschieht das, was bei uns auch im Jesaja steht, und zwar im Jesaja 52. Dort steht ja, dass der Herr Jesus nicht mehr wie ein Mensch ausgesehen hat. Das kann man sich nicht vorstellen. Also er war so zertrümmert, dass er das Kreuz gar nicht mehr tragen konnte. Es muss uns erst klar werden, wie furchtbar das alles war. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Wenn wir jetzt hingehen, dann sehen wir, wie die Finsternismacht versucht, das Kreuz und die ganze Kreuzestätigkeit, was hier geschehen ist, in den Dreck zu ziehen. Und zwar im Markus 15, Abvers 16. Jetzt kommen die Kriegsknechte in Vers 17. Sie legten ihm einen Purpurmantel um, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr, spuckten ihn an, beugten die Knie und fielen vor ihm nieder. So haben sie ihn verspottet und dann haben sie ihn gekreuzigt. Als ich vor Jahren erkannte, was hier passiert ist, war ich schockiert. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Gott selber hat es so geschehen lassen, dass das, was die im Spott und in der Gotteslästerung getan haben, in Wirklichkeit prophetisch von Gott benutzt wurde, um anzuzeigen, darum ist auch aufgeschrieben in der Bibel, was geschehen würde. Er hat einen Purpurmantel. Der Purpurmantel ist letztendlich das Zeichen der königlichen Würde. Und damit zeigt die Bibel, er ist wirklich ein König, steht ja drüber. Der König der Juden. Die Juden wollten ja nicht, damals drüber schreibt die Pharisäer. Und hier haben wir was ganz Entscheidendes. Wenn du dann hingehst und guckst dir Offenbarung 19, Vers 16 an, dann heißt es, er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben. König der König und Herr der Herren. Sie haben ihm einen Königsmantel umgelegt, Purpur. Und genau das wird passieren. Sie haben Dreck mitgemeint und Spott. Und Gott zeigt an, genau das wird passieren. Er wird der König der Könige werden und der Herr der Herren und wird radikal die gesamte Welt, das gesamte Universum, geistliche Mächte, menschliche Mächte, er wird alles beherrschen. Im tausendjährigen Reich kriegt man hier einen Blick dafür. Dann kriegt er eine Donnerkrone. Er kriegt praktisch eine Krone. Ein König hat eine Krone. Das war aber eine Krone aus Dornen. 1. Mose 3, 17. Verflucht ist der Erdboden um des Sündenfalls willen, wird Donner hervorbringen. Das ist immer ein Zeichen des Fluches. Damit zeigt die Bibel, er kriegt letztendlich eine Krone, die in Wirklichkeit aber das Tragen des Fluches ist. Und in Hebräer 2 sagt die Bibel, Vers 14, damit er durch den Tod den aus der Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und all diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Sie haben noch Spott, eine Donnerkrone. Und die Donner, ihr müsst mal gucken, ich habe daheim ein Muster aus Israel, wie so eine Krone ausgesehen hat. Das sind so lange Donner. Also, und zwar, ich habe immer gedacht, das sind dicke Donner, das sind relativ dünne Donner. Aber wenn du dir jemand auf den Kopf tust, dann gehe die wie Nadler in deinen Schädel rein, der schon zerschlagen ist von der Auspeitschung. Und dann sind sie noch hingegangen, haben ein Rohr genommen, haben draufgeschlagen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was hier passiert ist. Und die Bibel sagt, er trägt diese Donnerkrone. Und was sie hier im Spott und in ihrer Bösartigkeit ohne Ende gemacht haben, sie zeigen hier an, er wird den Fluch der Sünde auslöschen unter furchtbare Qualen. Er ist der, der dann drum gekrönt wird. Die Bibel sagt ja klipp und klar, weil er sein Leben gegeben hat, Philipper 2, drum wird er gekrönt. Also sie zeigen alles an, was Gott mit dem Herrn Jesus dann vorhatte, diesen Ratschluss der Ewigkeit und diese völlige Erlösung. Und dann sagen sie, spottet ihm, König der Juden. Offenbarung 19,6, er ist der König der Juden. Spätestens im tausendjährigen Reich kommt das alles raus. Und die Bibel sagt, er ist nicht nur der König der Juden. Er ist der König, und ich lese uns die Stelle, das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Er ist ein allumfassender König, und ein König hat immer Macht. Ein König ist autonomer Herrscher. Sie sagt hier, denn der Herr, Gott der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten, durch nämlich die Hochzeit des Lammes, durch der Herr Jesus. Und dann sagt die Bibel, er ist hier letztendlich totale Autorität. Und sie verspottet ihn, sie gebet ihm ein Rohr. Das ist ein billiger Abklatsch für ein Zepter, fürs Zeichen letztendlich der Königswürde. Aber er hat die. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige. Sie schlagen ihn aufs Haupt, auf den Kopf. Wisst ihr, und sie wollen ihn verspotten. Und das ist ja interessant, sie suchen immer den Kopf raus. Wisst ihr, Donnerkrone auf den Kopf. Schlagen dort drauf, da schlagen sie dagegen. Das ist der Teufel, der hier rebelliert gegen die Person Jesu. Ich lese uns Epheser 1, 20 bis 22. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und hat ihn zu seiner Rechten gesetzt in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum, jede Gewalt, Macht, Herrschaft, jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wisst ihr, sie versuchen ihn zu verspotten, ihn zu quälen, indem sie ihm eine Donnerkrone aufsetzen, mit spitzen Nadel donner und draufhauen. In Wirklichkeit, das Haupt, sagt die Bibel, genau das wird er sein. Durch das Auslöschen des Fluches wird er das Haupt, und zwar der Gemeinde, seines Leibes. Aber gleichzeitig sagt die Bibel, über jedes Fürstentum, über jede Gewalt, da steht im Griechischen Exousia, das heißt Vollmacht, über jede Macht, Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Das heißt, allumfassende, totale Macht. Wisst ihr, müsst ihr euch vorstellen, sie demütigen ihn. Er als Mensch lässt sich so demütigen und nimmt das alles auf sich, um uns zu erlösen, und in Wirklichkeit macht es Gott so, lässt es so zu, dass der Herr Jesus in Wirklichkeit, wenn man das liest, sogar dadurch verherrlicht wird, weil alles angezeigt wird, was er tun wird. Und Offenbarung 5,12 zeigt, das Zepter, das Machtinstrument, zeigt wieder an, er wird sie alle beherrschen. Und dann geht sie so weit, dass sie vor ihm niederfallen. Wisst ihr, das war dann der Höhepunkt des Spottes, wo der Teufel versucht hat, der Jesus zu verspotten. Diese Leute, seine Henker, fallen vor ihm nieder. Aber in Philipper 2, Vers 10 steht, genau das wird passieren. Diese Leute, die ja dann ins Totenreich gefahren sind, die werden ein zweites Mal niederfallen. Aber diesmal nicht mehr freiwillig. Philipper 2, 10. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Das heißt zu Deutsch, es wird jedes Knie sich vor ihm beugen. Jedes. Wisst ihr, und das ist so gewaltig, wenn du das siehst, was hier am Karfreitag passiert ist. Wisst ihr, und dann liest du in der Zeitung, jetzt streitet sie um am Karfreitag auf den Tanzdorf. Wisst ihr, wir sind so abgefallen. Wir können Gott nur danken, dass er uns überhaupt nur bis jetzt hat leben lassen und dass der Dritte Weltkrieg nicht schon lang in den Grenzen Europas ausgelöst wurde. Wir sind so ein gottloses Volk. Ich hätte fast gesagt, ein gottloses Pack. Das meine ich nämlich wirklich so, dass du diese Worte nicht mehr fassen kannst. Wir lästern Gott so ins Angesicht. Ich weiß nicht, wie lang Gott noch zuguckt. Mir geht's wie im Wilhelm Busch, hat er mal gesagt, er hat sich schon in die 60er Jahre gewundert, dass Gott noch zuguckt. Was würden die Männer heute sagen? Er hat mal gesagt, wenn ich Gott wäre, ich hätte die Welt nicht geliebt, ich hätte Eisenbahnschiene genommen und reingeschlagen. Zitat Wilhelm Busch. Wisst ihr, da kannst du nur staunen, was Gott für eine Langmut und für eine Gnade hat, dass er diese gottlose Welt, die sein Sohn, der so Großes getan hat, die Himmel und das, was noch über dem Himmel ist, diese Lichtwelt Gottes verlassen hat, Mensch zu werden wie wir, sich so demütigen lässt, von brutalsten Söldner des Römischen Reiches, vom Teufel sich hier letztendlich verspotten lassen muss, obwohl er in kurzer Zeit drauf total besiegt hat. Wenn du das siehst und dieses gewaltige Opfer wird von dieser Welt mit Hohn und Spott letztendlich bedacht, dann musst du sagen, man muss das einfach ganz ehrlich sagen, die Menschen kommen zu Recht in die Hölle. Das ist einfach Fakt. Wer dieses Opfer ausschlägt, mehr hat Gott nicht tun wollen und mehr tut er nicht. Und das muss uns klar sein. Es war so gewaltig, man kann diese Worte nicht fallen. Wegen unserer Sünde. Und da hing einer, 2. Korinther 5, 21, sagt, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Wisst ihr, er hatte keine Sünde. Er war ein Mensch, der keine Sünde hatte. Er war gleichzeitig der Sohn Gottes. Kann man sich nicht vorstellen. Die Person wird so zertrümmert wegen Jesaja 53. Fürwahr, er trug unsere Sünde. Er trug die Strafe, die wir eigentlich hätten bringen müssen. Und dann kommt Johannes 19,30. Es ist vollbracht. Damit war der irdische Dienst Jesu am Karfreitag erfüllt. Der Mensch hat alles getan. Dieser Gottmensch, der keine Sünde hatte, hat diese furchtbare Strafe. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der oft nicht erkannt wird in Offenbarung 13,8. Da sagt die Bibel etwas Ungeheures. Sie sagt, vom Buch des Lebens, des Lammes, das geschlachtet worden ist, von Grundlegung der Welt an. Also die Bibel sagt praktisch, er ist gar nicht geschlachtet worden, 30 nach Christus oder 33. Zeitrechnung ist ja kritisch. Sondern er ist praktisch hier am Kreuz vor Golgatha gehangen, außerhalb von Zeit und Raum. Und das Opfer wirkt rückwärts. Das geht seit Grundlegung der Welt. Da kann man jetzt streiten, was Grundlegung der Welt heißt. Das Wort heißt Katabolä. Das Wort bedeutet zu gleichen Teilen. A, ein Fundament legen. B, zum Beispiel das Glas auf den Boden werfen, das kaputt ist. C, Ausbruch von Sünde. Jetzt streitet sich die Bibelübersetzer, müsste man übersetzen Grundlegung der Welt oder in andere Stelle, wo ein Hintergrund ist, ein Kontext, müsste man übersetzen Niederwurf des Kosmos, also Sündefall des Teufels. Beides möglich. Ist ja, man muss es einfach sich vergegenwärtigen. Das alles hat der Herr Jesus getan. Er hat diese wunderbare Lichtswelt verlassen, ist gekommen, ist das Kreuz vor Golgatha und hat sich demütig gelassen, bis zum geht nicht mehr, geht ins Totenreich. Und das ist so etwas Gewaltiges. Ich habe es vorher ja gelesen, Hebräer 2,14, er hat den Tod besiegt. Und Kolosser 2,14 sagt das Gleiche. Und das ist der Grund, dass wir überhaupt geistlich leben können. Wir sind keine Marionette mehr des Teufels. Der Mensch ist ja eine Marionette des Teufels. Die Bibel sagt, der Unbekehrte ist ein Kind des Teufels. Die Bibel ist hier ganz nüchtern, sachlich und erklärt etwas. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Auch er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, das mosaische Gesetz. Die durch Satzungen uns entgegenstand, hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Und als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Er hat die Finsternismächte vollständig besiegt. Durch sein Tod, indem er das Blut vergossen hat. Ich will es mal profan sagen. Man könnte es so sagen, er hat uns dem Teufel abgekauft. Dieser Teufel hat das Recht über den Tod. Und durch sein Sieg hat er den Teufel nicht nur besiegt, sondern hat uns für Gott erkauft. Der Teufel hat kein Recht an einen Bekehrten. Das ist ja das Teuflische, dass der Teufel an einen nicht bekehrten Menschen immer noch das volle Recht hat. Aber mein Mensch, der bekehrt ist, wiedergeboren ist, hat der Teufel kein Recht mehr. Wissen, da musst du die Leute manchmal sagen, willst du freiwillig in den Klauen des Teufels bleiben? Ich verstehe das nicht. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Teufel dich einmal in seine Klauen hat. Er macht dich langfristig kaputt. Hat mal die alten Brüder haben gesagt. Der Teufel verspricht viel, hält wenig und am Ende nimmt er dir alles. Weil er sucht Leute, die mit ihm in der Hölle sind. Das muss uns klar sein. Der Jesus besiegt ihn vollständig. Und jetzt kommt dieses gewaltige, diese Auferstehung, die für uns, ich sag's einmal so, kaum fassbar ist. Ich springe jetzt einmal über die Dinge, die hier eine große Rolle spielen. Zum Beispiel, dass er die Himmel durchschritten hat, ins himmlische Heiligtum gegangen ist. Dass er als hohe Priester das alles getan hat, was der alttestamentliche Priester tut. Dass er vollkommen makellos war. Und möchte hier dann etwas aufzeigen, das eine ungeheure Rolle spielt. Und zwar das, was hier geschehen ist, dieses vollkommene Opfer, das hat so eine Rolle gespielt, weil Gott hat es genauso vorgeschattet. Und zwar, wenn man jetzt einmal guckt, 3. Mose 1. Bevor er auferstehen konnte, musste er das tun. Jetzt zeigt 3. Mose 1 etwas. Wenn ihr mal Zeit habt, lest 3. Mose 1 und zwar Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Kapitel. Und dann vergegenwärtigt euch, was die Bibel hier sagt. Ich lese uns nur Auszüge aus 3. Mose 1. Da redet die Bibel vom Brandopfer. Sie sagt, der das Brandopfer bringt, muss makellos sein. Ein makelloses männliches Tier muss dargebracht werden, Vers 3, am Eingang der Stiftshütte. Also es muss in die Stiftshütte mit der Stiftshütte hat das zu tun. Nur das macht wohlgefällig vor Gott. Dann wird die Hand auf das Tier des Opfers gestützt. Dann wird Sühnung erwirkt. Vers 5. Es wird geschächtet. Schächte ist ein Tod, der nicht schnell geht. Die Söhne Aarons aber, also das Blut wird nicht einmal vergossen, wie bei, wenn man jemanden köpft, sondern das Blut läuft aus praktisch. Und dann wird das Blut dargebracht, wird ins Heiligtum gesprengt. Und dann passiert was Furchtbares in Vers 6, ich erkläre gleich, was das heißt. Dem Brandopfer wird die Haut abgezogen und es wird in seine Stücke zerlegt. Dann kommt es, Vers 8, aufs Feuer und wird als Ganzes, Vers 9, verbrannt. Wenn du jetzt geistliche Augen hast, um das zu sehen, dann siehst du hier gewaltigste geistliche Darstellungen. Die Tür, sagt der Jesus, ist er selber. Das makellose Opfer, Johannes der Täufer sagt ja, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, das makellose Opfer war er auch selber. Er war dieses makellose männliche Opfer, das dargebracht wurde, das an der Eingang der Stiftshütte gebracht wurde. Er ist ja dann, hat die Himmel durchschritten und hat sein Blut ins Heiligtum der Stiftshütte gelegt. Er hat genau das Gleiche getan, was hier ist. Er hat sich mit unserer Sünde so identifiziert. Wenn ihr zum Beispiel Psalm 22, Psalm 69 und Jesaja 53 lest, dann seht ihr im Psalm 69 und da in 22, dass der Jesus manchmal, da denkst du, hat er Sünde, weil er redet von seiner Sünde. In Wirklichkeit war es die Sünde, die er auf sich genommen hat. Das heißt, er identifiziert sich mit uns so, das wurde ja durch die Handauflegung symbolisiert, dass er unsere Sünde völlig auf sich nimmt. Dann wird er geschächtet. Wisst ihr, der Tod am Kreuz ist, ich glaube nicht, dass wir uns das vorstellen können. Er war ja schon so zerschlagen, dass er hier fast schon ausgeblutet war. Und dann ist es so, bei der Kreuzigung, unsere Kreuzigungsbilder, die Kruzifixe, die könnt ihr vergessen. Du bist in einer halb sitzenden Haltung gekreuzigt worden. Es hat anders ausgesehen. Und zwar, das war so, dass du im Prinzip entweder verblutet oder erstickt bist. Bei Jesus ist wohl beides passiert. Und zwar, das ist so, dass du einen Pflock hattest, wo du drauf sitzen konntest. Und durch das konntest du die Atemnot lindern. Wenn aber deine Kräfte dann nachgelassen haben, war nur eine Frage, wie lange du gelitten hast, dann bist du erstickt. Und er ist hier letztendlich hingegangen und hat sich schächten lassen. Und jetzt beschreibt die Bibel etwas und sagt, ihm wurde die Haut abgezogen. Wisst ihr, und das ist etwas, ich glaube nicht, dass wir das in der Tiefe verstehen. Ich lese uns Jesaja 52, 14, ich habe schon zitiert. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Menschen. Und seine Gestalt war nicht mehr als die der Menschenkinder. Müssen wir uns vorstellen, der Jesus war durch die Auspeitschung und durch die Kreuzigung so entstellt, kein so schönes Kruzifix, dass du nicht mehr gesehen hast, dass er Mensch war. Könnt ihr euch das vorstellen? Man will sich's gar nicht vorstellen. Das war so schrecklich und darum sagt die Bibel, es wird ihm die Haut abgezogen. Es war furchtbar. Und das Nächste, er wird in seine Stücke zerlegt, das Opfer. Das sind lauter Prophetien auf das, was geschehen ist bei Jesus. Das ist Markus 15, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das Gewaltige, Markus 15, 34 steht es. Ihr müsst euch vorstellen, der Jesus war ohne Zeit in der herrlichen Gegenwart Gottes, seines Vaters, genauso Geist wie er. Das muss so was Herrliches gewesen sein, das kann man sich nicht vorstellen. Er geht freiwillig, um uns zu erlösen in diesen schrecklichen Tod, in diese schrecklichen Dinge. Und dann muss er erleben, dass Gott, dass er nämlich sterben kann, hier etwas tut. Die Bibel beschreibt nicht was. Auf jeden Fall, er empfindet in dem Moment, jetzt bin ich von Gott getrennt, wegen der Sünde. Das kann man sich nicht vorstellen, wie furchtbar das war. Und in dem Moment ist praktisch das Opfer in seine Stücke zerlegt. Für mich war das Zweitschlimmste. Das Allerschlimmste war, dass er sterben musste, weil er kannte den Tod nicht. Die zwei Dinge. Und dann wird das Ganze verbrannt als Ganzes. Das ist ein Ganzopfer. Das heißt Feuer. Feuer ist das Gericht Gottes, siehe Sodom und Gomorra. Das heißt, er hat alle Sünde, ihr müsst euch vorstellen, alle Sünde, die ein Mensch begangen hat, vor Adam bis zum letzten Mensch, der lebt, hat er getragen. Alle Flüche des mosaischen Gesetzes, alle Strafen Jetzt geht einfach mal hin, lest ganz langsam. Wir könnten im 3. Mose anfangen. Lest ganz langsam 3., 4., 5. Mose und guckt mal, was da steht, an Strafe, an Flüche, an allem. Hat er alles getragen in 4 Stunden, wenn ich es richtig gezählt habe. Man kann streiten, 3 oder 4. Am Kreuz von Golgatha. Aber es war außerhalb von Zeit und Raum. Das heißt, das Feuer hat ihn vollständig zerstört. Ein solches Totenreich gefahren. Tatsächlich. Aber dann im Totenreich war sofort klar, völliger Sieg. Völlige Entwaffnung des Teufels. Dann stand plötzlich der Sohn Gottes im Totenreich. Der Teufel völlig entmachtet, ist auferstanden aus den Toten. Und in dem Moment ist aus meiner Überzeugung wieder unsterblich. Dann ist die Arbeit getan. Und jetzt steht er auf und durchschreitet die Himmel, geht ins innerste Heiligtum, springt sein Blut auf den Sühnedeckel und schafft dieses vollkommene Opfer. Wisst ihr, jetzt müsst ihr hingehen und müsst es einfach vergegenwärtigen, wenn ihr 3. Mose lest. Er ist das Brandopfer. 2. Mose kommt das Speisopfer. Speisopfer hat mit der Substanz zu tun. Er hatte keine Sünde. Er war vollständig rein. Da war weder am Geist noch an der Seele noch am Körper, war nur 1 Millimeter Sünde. Da war nichts. Das Speisopfer, als er seinen Körper dargebracht hat und praktisch verfluchen ließ und alle Strafe auf sich nahm, hat er das Speisopfer gebracht. Die Bibel geht dann weiter und sagt, dann kommt das Friedensopfer. Römer 5,1. Epheser 2, 13, 14, die wir so ferne waren, wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er ist also das Brandopfer, er ist das Speisopfer durch seine völlig reine Natur und er ist das Friedensopfer. Aber 4 ist er auch, Kapitel 4, er ist das Sündopfer, das Opfer für unsere Sünden. Und er ist nicht nur das, sondern er ist auch das Schuldopfer, wie so 2. Das ist ganz einfach. Das Kreuz hat 2 Balken. Ein Balken nach oben, das ist das Schuldopfer. Und zwar, da habe ich mit Gott versöhnt. Dann hat es einen Querbalken. Wo zeigen die 2 Querbalken hin? Auf der einen Schächer, der Gottlose, auf der zweiten Schächer, der sich bekehrt hat. Das ist der 2. Teil vom Kreuz. Das ist das Sündopfer. Das heißt, das sind die Sünde, die man auch begeht, nachdem man wieder geboren ist, nachdem man das Schuldopfer angenommen hat. Also er ist das Schuldopfer, er ist das Sündopfer, er ist das Friedensopfer, er ist das Speisopfer, er ist das Brandopfer. Er ist rundum, jede Form von Opfer ist er allein. Er hat alle Opfer am Kreuz von Golgatha, die hier abgebildet sind, hat er alle auf einmal gebracht. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Und dann steht er aus dem Tod auf. Und drum ist dieser Sonntag der Auferstehung so wichtig. Wisst ihr, in dem Moment ist nämlich Folgendes passiert. Alles, was ich jetzt beschrieben habe, ist Theorie. Es hat keine Wirksamkeit bis zu dem Moment, wenn es real wird. Und durch die Auferstehung ist das Ganze real geworden. Da wurde die Kraft der Auferstehung wirksam. Diese Kraft der Auferstehung hat das dann alles beinhaltet. Aber er musste noch ins himmlische Heiligtum und sein Blut auf den Sühnedeckel springen. Und dann praktisch hat der Heilige Geist, den der Vater ihm gegeben hat, steht im Hebräerbrief, hatte jetzt alle diese Funktionen. Das heißt, in dem Moment, wie der Heilige Geist ausgegossen wurde, am Pfingsten, passiert Folgendes. Der Erste, wo ihn aufnimmt, in dessen Herz geschieht die Wiedergeburt. Römer 8, 9 und 10. Das heißt, in der Sekunde wurde der Mensch im Geist vollkommen erneuert. Der geistliche Tod ist weg. Jetzt ist das geistliche Leben in mir. Und jetzt passiert etwas. Jetzt kommt 3. Mose. Jetzt habe ich Gott gegenüber ein Brandopfer. Jetzt habe ich Gott gegenüber ein Sündopfer. Ich habe Gott gegenüber ein Schuldopfer. Ich habe ein Friedensopfer. Ich habe ein Speisopfer. Ich habe alle Opfer Gott gegenüber. Ich habe eine völlige Erlösung. Und das sagt die Bibel dann in Hebräer 10, 10 und 14. Sie sagt, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für alle Mal. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Ich habe ein völliges Opfer für meine Sünde. Ich habe ein völliges Opfer für meine Sündenatur. Ich habe ein völliges Opfer für meine Schwäche, für mein Elend, für alles, was mich quält. Ich kann völlig überwinden. Alles da. Perfekt. Es gibt nichts, was mich hindern kann. Außer mein Unglaube. Weil die Bibel sagt immer, es wird durch Glaube wirksam. Wisst ihr, jetzt kommt der entscheidende Punkt. In Johannes 16, Vers 7 sagt der Herr Jesus etwas, das wird meistens nicht beachtet. Man erzählt dann, ja, der Abraham war schon wieder geboren und der Heilige Geist war schon da vor Pfingsten. Ich weiß nicht, wie die Leute ihre Bibel lesen. obwohl ich muss still sein, ich habe sie früher auch so gelesen. Johannes 16, Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Nochmals, hingehe. Auferstehung und dann Himmelfahrt, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, nämlich in den Himmel, so kommt der Beistand, der Paraklet, der Heilige Geist, nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, werde ich ihn zu euch senden. Wisst ihr, und jetzt kommt halt der entscheidende Punkt. Das Opfer wurde geschlachtet am Kreuz vor Golgatha, aber das Opferblut, das könnt ihr im Alten Testament nachlesen, musste ins Heiligtum. Im Hebräer 10, 19 steht, der Herr Jesus hat die Himmel durchschritten und ging ins innerste Heiligtum. Im Himmel ist eine Stiftshütte. Und dann sagt die Bibel, Hebräer 9, 11, als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Wisst ihr, ihr müsst euch das einfach vorstellen. Ich kann mir das, es steht nichts drin in der Bibel, aber ich weiß nicht, ob die Engel gejubelt haben, als sie das gesehen haben. In dem Moment geht er vor den Sühnedeckel. Wisst ihr, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt im Himmel ein Heiligtum, aber bereits am Kreuz vor Golgatha, sagt die Bibel, wurde der Vorhang zerrissen. Das heißt, du hast im Himmel nicht mehr das Heiligtum der Stiftshütte in drei Teilen. Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes. Und der Vorhof wird laut Offenbarung 11, 2 sowieso rausgeworfen. Sondern du hast jetzt ein Gesamtheiligtum. In dem Heiligtum ist der Leuchter, Bild für die Gemeinde. Da ist der Schaubrottisch. Bild für alle Werke, die seit Grundlegung der Welt schon vor ihm geschaffen wurden. Dann hast du Räucheraltar, die Anbetung. Und da war dazwischen den Vorhang zu der Bundeslade. Der ist jetzt weg. Jetzt steht der Leuchter, wir Gläubige, jeder, der zum Leuchter gehört, zur Gemeinde, steht direkt vom Sühnedeckel. Er steht vor der Bundeslade. Das ist ja der Sühnedeckel und da ist das Blut drauf gesprengt worden. Und dann sagt die Bibel, ich lese uns hier zum Beispiel 4. Mose 7, der letzte Vers, ist ganz entscheidend. Und wenn Mose in die Stiftshütte ging, um mit ihm zu reden, so hörte er die Stimme zu ihm sprechen vom Sühnedeckel herab, der auf der Lade des Zeugnisses ist. Das heißt, der Sühnedeckel ist der einzige Ort, wo Gott zu mir redet. Der Sühnedeckel ist der Ort, 3. Mose 16, und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Ich rate euch, wenn ihr Ostra etwas Gutes tun werdet, ich benutze jetzt leider dieses Wort, wenn ihr da was Gutes tun werdet, dann lest 3. Mose, dann versteht ihr die Erlösung. Da sagt die Bibel, er soll vom Blut des Stiers auf den Sühnedeckel und vor den Sühnedeckel springen. Der Sühnedeckel im Himmel, das war der Ort, wo das Blut drauf gesprengt wurde. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Die Bibel sagt nur, er hat die Himmel durchschritten. Er ist dann ins innerste Heiligtum, hat das Blut auf den Sühnedeckel gesprengt. Und in dem Moment ist die Erlösung vollzogen worden. Und die Bibel beschreibt es halt im Hebräer 9, 11 und sagt, es war nicht Blut von Tieren, sondern sein Blut. Er sprengt es auf den Sühnedeckel. Und wenn du jetzt hingehst und dir das als normal denkender Mensch einfach einmal vergegenwärtigst, dann musst du sagen, Moment einmal, Kolosser 1 sagt, Vers 16, alles ist von ihm, alles ist durch ihn und alles ist zu ihm hin. Wer war der hohe Priester, der das Opfer dargebracht hat im Himmel? Er, der Herr Jesus. Wer war das Opfer, das geschlachtet wurde? Er. Wessen Blut war es, das vergossen wurde, das auf den Sühnedeckel gesprengt war? Sein Blut, auch er. Wo wurde das hingesprengt? Auf den Sühnedeckel. Römer 3, 25. Ihn hat Gott zum Sühnopfer, da steht Hilasterio und da steht Sühnedeckel, ihn hat Gott zum Sühnedeckel bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Er ist auch der Sühnedeckel. 2. Korinther 4, 6 sagt, er ist das Angesicht Gottes. Wisst ihr, das kannst du dir nicht vorstellen. Er ist der hohe Priester, er ist das Opfer, es ist sein Blut und es wird sogar auf ihn selber gesprengt, auf den Sühnedeckel. Alles von ihm, durch ihm und zu ihm. Und so hast du eine vollkommene, totale, radikale Erlösung. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist alles perfekt. Wisst ihr, wenn die Gemeinde sich einmal nicht mehr ums Opfer Jesu Christi dreht, dann ist sie abgefallen. Das ist gar keine Frage. Das ist Zentrum der Erlösung. Das ist Zentrum an diesem Tag. Es wäre gut, wenn die Gläubigen sich angewöhnen und sagen, wir feiern das Auferstehungsfest. An das gedenken wir. Wisst ihr, jetzt komme ich an den entscheidenden Punkt. Wie wird das bei mir wirksam und bei dir? Apostelgeschichte 2,1. Durch den Heiligen Geist. Die Bibel sagt in 1. Korinther 15, 45, und das ist ein ganz zentraler Punkt, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendig machenden Seele. Der zweite Mensch, Christus, wurde zu einem lebendig machenden Geist. Das heißt, der Jesus kommt jetzt durch den Heiligen Geist in mein Herz und bringt alles mit. Meine Berufung, meine Stellung im Leib Christi, alle meine Werke, alle Wirkungen des Opfers, alles, was Gott versöhnt, vollkommene Gemeinschaft mit Gott. Er bringt alles mit, wenn der Heilige Geist in mein Herz hineinkommt. Die Bibel nennt ihn den Geist der Sohnschaft. Das alles passiert, kommt in mein Herz hinein und dann ist es so, jetzt habe ich alles in mir. Aber jetzt sage ich es mal vorsichtig, es wird nicht. Es wird nicht. Bis zu dem Punkt, wo ich hingehe und es im Glauben annehme. Wir haben es heute Morgen schon bei Mai gelesen. Ich lese uns die Stelle. Epheser 1, 17 bis 19. Die Stelle ist mir vor ein paar Jahren irgendwann einmal, hat's Klick gemacht. Dann habe ich es verstanden. Er sagt hier in Vers 17, dass Gott uns durch den Heiligen Geist erleuchten muss, und zwar eine volle Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses. Also da muss mein innerer Mensch erleuchtet werden. Das hat nichts mit dem Verstand zu tun. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbes. Also er redet beim Gläubigen davon, dass er Reichtum hat, dass er Herrlichkeit hat und das ist alles das Erbe. Und jetzt kommen die Gläubigen, so ging es viele, viele Jahre und sagen, das alles kriegst du im Himmel. Steht da aber nicht. Da steht, in den Heiligen. Das in den Heiligen ist. Das ist schon drin in mir. Ich möchte euch vorstellen, alle Wirkungen der Erlösung, alle, radikal alle, Brandopfer, Speisopfer, Friedensopfer, Schuldopfer, Sündopfer, Epheser 2,10, alle Werke, die ich tun soll, solange ich lebe, völlige Versöhnung mit Gott, 1. Johannes 1, ganze Kapitel, nahegebracht, Epheser 2, die ich so vorne war, Mitleid, dass der Jesus Mitleid mit mir hat, Hebräer 4, 14 bis 16, alles ist da, es ist alles in mir drin, in meinem Geist, seit der Wiedergeburt, seit dem 30.05.1974 ist alles in mir. Hat es gewirkt? Leider nicht. Es hat oft gewirkt, aber leider auch oft nicht gewirkt. Jetzt erklärt die Bibel ganz einfach, warum. Sie sagt sogar von diesem Erbe, dass es die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung hinein in uns ist. Gemäß der Wirksamkeit, da steht Energie der Macht, das heißt Kontrolle seiner Stärke. Das heißt, die Bibel sagt, dieses, was in dir drin ist, ist eine Energie und eine Kraftwirkung, die gewaltigste Wirkung hat in dich hinein. Und zwar, dass du dich vollständig kontrollieren kannst. Jetzt müsste eigentlich euer Protestschrei kommen. Ich habe nämlich eine Stelle weggelassen. Ich habe Mittelteil weggelassen. Die wir glauben. Versteht ihr? Ich habe es lange nicht begriffen. Wisst ihr, ich war so ein Theoretiker. Ich habe gekämpft bis zum Wahn. Aber irgendwann ist mir klar geworden, du hast alles in dir drin. Aber erst, wenn du von der Schrift, ich kann es ja nur durch die Heilige Schrift erkennen, erst, wenn du dem im Glauben zustimmst, wenn du zustimmst im Glauben, wird es wirksam. Es wird nicht wirksam vorher. Kann ich glauben? 2. Korinther 4,13. Die wir den Geist des Glaubens haben. Mit der Wiedergeburt habe ich den Geist des Glaubens. Ich kann zustimmen. Und jetzt in dem Moment, wie ich dem zustimme, geschieht es in derselben Sekunde. Wenn du zum Beispiel mit der Sünde kämpfst und zustimmst, dass du mit Christus gekreuzigt wirst, oder bist in der Sekunde, wie du das im Glauben annimmst, und du kannst es, wirkt es sofort. Du hast sofort Sieg über diese Sünde. In derselben Sekunde. Du kannst das schlechteste Gewissen haben der ganzen Welt. In dem Moment, wenn du zu meinem Jesus kommst, ihm die Sünde bekennst und einfach das Blut dafür in Anspruch nimmst, im Glauben, passiert in derselben Sekunde das Gleiche. Dein Gewissen wird vollständig zur Ruhe gebracht, wenn du glaubst. Wenn du nicht glaubst, bist du ein Blatt im Wind, das hin und her geworfen wird. Es hängt alles davon ab, dass wir das glauben, was seit Golgatha bis zu dem Punkt, wo er die Himmel durchschritten hat und in den Himmel eingegangen ist, dass das, was dort geschehen ist, tatsächlich in mir drin ist. Und ich muss glauben, was hier geschrieben steht. Wenn ich im Glaube zustimme, passiert's. Dann haben die Sekte keine Chance mehr, dann haben die Verführer keine Chance mehr, dann kommen diese ganzen Pseudokräfte, die man uns weiß macht, die fliegen alle weg. Wisst ihr, wo ich die echte Kraft Gottes kennengelernt habe, ich war ja auch in Kreisen drin, wo man gespielt hat mit angeblichen Kräften. Als ich die echte Kräfte kennengelernt habe, war ich weg. Es wirkt. Es wirkt definitiv. Aber ich muss hingehen und glauben, was geschehen ist. Und darum sagt die Bibel, Christus in euch, Kolosser 1,27, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber nicht nur die Hoffnung auf die Herrlichkeit in Zukunft, sondern hier steht klipp und klar. Und ich denke, das ist ein ganz gewaltiger Punkt. Der Reichtum der Herrlichkeit, der jetzt schon in mir drin ist, die Hoffnung habe ich natürlich auch. Wisst ihr, jetzt vereinfacht sich das geistliche Leben auf zwei Dinge. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich muss im Glauben zustimmen. Und wer macht es dann lebendig? Er. Wisst ihr, das ist ja das Geheimnis. Ich kann an das Paket, was in meinem Geist drin ist, selber nicht ran. Ich komme da nicht ran. Darum sagt die Bibel, 2. Korinther 8,5, sie gaben sich hin zuerst dem Herrn und dann uns. Das heißt, ich lege mich ihm auf den Altar und stimmt ihm zu, von ganzem Herzen, fasziniert, was er getan hat. Und dann macht er es lebendig. Er macht es immer lebendig, nicht ich, ich mache gar nichts. Ich glaube nur, dass das stimmt, was die Bibel sagt, stimmt dem nur zu und erwarte dann, dass er es tut. Und dann tut's er, nicht ich. Wisst ihr, und damit fällt von mir jede Last ab, ich muss ja gar nichts mehr machen, versteht ihr? Ich muss nur noch etwas machen, was ich kann, nämlich glauben. Das kann ich. Die Bibel sagt, du hast den Geist des Glaubens, das kann ich. Wisst ihr, ich habe jetzt keinen Krampf mehr, dass ich da und denke, oh, ich komme zu kurz, ich kann nicht und muss und ist vorbei. Ich habe keine Angst vorm Sterben, weil du musst alles sehen. Ich werde in den Himmel kommen um Jesu Blut, um das Blut des Jesu willen, sonst gar nicht. Ich werde überwinden, der Teufel hat keine Macht an mir. Solange ich in Christus bleibe, Herr Jesus zustimme, hat der Teufel keine Macht. Wisst ihr, der Teufel redet uns immer ein, dass er Macht über uns hat. Er macht uns verrückt auf alle Ebenen. Ist zu Unrecht. Es ist ein völliger Sieg. Wisst ihr, und das muss uns klar sein. Der Sieg beginnt Golgatha. Karfreitag. Dann vollbringt er ihn gewaltig. Wie das war, ich kann mir das nicht vorstellen. So furchtbar. Alle Sünde zu tragen. Wisst ihr, wenn er nur seht, rein menschlich mit diesen spitzen Nadeln in den Kopf reingeschlagen, mit dem, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber dann kommt das Entscheidende. Heute. Die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Damit ist bewiesen, dass alles stimmt. Aber jetzt muss nur das Blut ins Heiligtum. Das tut er. Und dann ist eine völlige Erlösung fertig. Wisst ihr, das ist Evangelium. Das andere ist kein Evangelium. Du hast ein vollkommenes Opfer und du musst jetzt nur noch im Glauben zustimmen und dann kommt es bei dir zur vollen Wirksamkeit. Darf ich dann der Umkehrschluss auch ohne jede schlechte Gewisse sagen, wenn es nicht wirkt, dann glaubst du nicht. Ausfertig, kannst du erzählen, was du willst. Da gibt es keine Ausrede. Ich bin tief überzeugt, im Preisgericht Jesu Christi wird Gott mir nur zeigen, was ich hatte und was ich nicht getan habe. Die Bibel beschreibt, sagt, das ist ein Feuergericht. Da wird Holz, Heu, Stroh, alles, was ich selber mache, geht weg. Gold, das Wesen Gottes, Silber, das Wort Gottes, kostbare Steine, das ist das, was am Herzen Jesu lag. Auf seinem Herz waren ja als hohe Priester die kostbaren Steine. Was ich in der Gemeinschaft mit ihm, vom Wort Gottes her und von meiner Erlösung im Glauben angenommen habe, das bleibt und der Rest ist weg. Wisst ihr, wenn du das siehst, dann muss ich praktisch sagen, dann ist dieses Fest, das die Welt lästerlicherweise Ostern nennt, ist mit das Beste, was je passiert ist. Und ich kann nur eins sagen, es ist alles da. Es ist alles perfekt. Ich muss jetzt nur noch in kindlichem Glauben zustimmen. Wisst ihr, wenn ich dann sehe, wie die rumlaufen, wisst ihr, kommt wieder ein Zeitungsartikel, wie schön das war, als man noch klebrige Osterhase hatte aus Zucker. Da muss ich sagen, ihr seid alle verrückt. Ihr seid gottlose Gotteslästerer. Und die Kirche sind genauso Gotteslästerer. Und die Gläubigen und die Gemeinde, wenn sie sich auf diesen Zug setzen und mitmachen, sind sie genauso Gotteslästerer. Sie sind Diener des Baalskultes. Das muss uns klar sein. Wisst ihr, heute sind ja alle feig. Es wagt ja keiner mehr überhaupt zu sagen, was Sache ist. Da sind alle kuschelt. Man kann Gott nur dienen im Evangelium seines Sohnes, so sagt Paulus. Man kann ihm nur dienen durch das vollkommene Opfer, indem man das im Glauben annimmt. Wenn man das nicht tut, haben wir keine Chance. Wisst ihr, jetzt müssen wir eine Entscheidung fällen, also haben wir Feiertag. Was mache ich jetzt? Gehe ich den Weg Jesu, dieses vollkommenen Opfers? Gehe ich hin und glaube, dass diese Auferstehungskräfte tatsächlich, heute ist ja Auferstehungstag, dass diese Kräfte der Auferstehung, und Paulus sagt, die sind jetzt noch da, dass diese Auferstehungskräfte bei mir wirken, wenn ich will, wenn ich im Glauben zustimme oder nicht. Und an dem wird alles hängen. Da wird sich mein ganzes geistliches Leben entscheiden, ob ich Sieg habe oder keinen Sieg, ob ich hier rumhänge oder ob ich wirklich ein Mensch bin, der sich auch im Evangelium freut. Wisst ihr, wo ich das erkannt habe? Ich bin ein Macher. Also ich bin immer jemand, der was macht. Wo ich einmal erkannt habe, dass ich gar nichts mehr machen brauche geistlich, zuerst war ich verwirrt. Aber irgendwann war ich dann froh, da habe ich gesagt, also gut, da kommt es ja nicht mehr auf mich an. Du musst nur glauben und du kannst glauben. Aufgrund eines vollkommenen Opfers. Ich bin extra hingegangen, habe nochmal Markus 15 ganz durchgelesen. Geh einfach hin und lies nochmal durch, was hier am Karfreitag geschehen ist. Dieses furchtbare Geschehen. Dann lies dir durch die Auferstehung. Wisst ihr, das ist interessant. Einmal aktiv, einmal passiv. Aber er sagt ganz klar deiner Frau, er ist nicht hier. Er ist nicht hier. Wo ist er? Wo ist er? Im Himmel zur Rechte Gottes. Wo ist er noch? In meinem Herzen. Ich hoffe da immer auch. Ihr begreift. Unfassbar. Er ist jetzt ein lebendiger Mann, hat der Geist. Er ist gleichzeitig zur Rechte des Vaters in der Lichtwelt und gleichzeitig in meinem Herzen. Das verstehst du nicht mit deinem Verstand. Aber weil das so ist, kommt diese ganze Kraft der Auferstehung, diese ganze Wirkung, dieser dritter Mose, ist das Kapitel über die Erlösung. Das alles fließt jetzt in dich hinein, sobald du glaubst. Ich sag's einmal vorsichtig. Ich gehe von mir selber aus. Wenn du ganz ehrlich bist und du stellst dich vor der geistlichen Spiegel des Wortes Gottes, muss ich sagen, naja, viel ist gar nicht da. Und ich sehe es immer so, solche Feiertage haben sicher auch den Sinn, dass man vor Gott in sich geht und sagt, Herr, ab sofort will ich die Kraft der Auferstehung. Ich feiere nicht einmal im Jahr Auferstehungsfest, sondern ich will die Auferstehung jeden Tag, heute, jetzt, dass sie bei mir völlig wirksam ist, dass du verherrlicht wirst. Wenn wir das tun, dann ist wahrhaftig Feiertag. Aber wir müssen das tun. Und ich sage es mal ungeschützt, das wahre Evangelium, ich weiß auch nicht, was übrig bleibt, wenn die endzeitliche Entwicklung so weitergeht, das wahre Evangelium wird sich auf das immer stärker konzentrieren und die antichristliche Dinge werden immer mehr ablenken, du wirst immer mehr von dem abgelenkt. Wisst ihr, und ich sag's immer ganz ehrlich, wenn ich mit jemandem Streit habe oder irgendjemand will was von mir, das Einfachste ist, du liest im Epheser 1, 17 bis 19 vor und sagst, du, bevor wir weiter diskutieren, kannst du mir erklären, wie das bei dir geht? Dann ist das Gespräch in der Regel beendet, versteht ihr? Weil nämlich nichts geht. Aber jetzt sind wir am Dransten. Wir haben jetzt alles gehört, wir wissen das. Jetzt müssen wir tun. Und was müssen wir tun? Glauben, nur glauben. Ich muss nur glauben, dass das alles stimmt. Ihr könnt das alles nachlesen. Ich muss nur gucken, dass es stimmt. Da muss ich im Glauben zustimmen und dann macht der Herr Jesus alles lebendig. Und dann geht's dir wieder auf den Berg der Verklärung, dann siehst du nichts mehr als Jesus allein, weil ohne ihn kannst du gar nichts mehr machen. Du lebst nur noch von seinem Opfer. Du lebst nur noch von der Reaktion auf ihn hin und du suchst nur noch sein Angesicht. Und dann ist Evangelium tatsächlich so wie das Verhältnis von der Braut zum Bräutigam. So beschreibt es die Bibel. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir für den Gnadetag. Du hast uns erlöst mit deinem kostbaren und teuren Blut. Wir können nicht ermessen, was es dich gekostet hat. Allein das Menschliche, was du erduldet hast mit dieser Donnerkrone, was du erduldet hast, der du genauso vom Wesen her wie der Vater im Vollsinn Gott bist, dass du erlebt hast, wie sie dich verspottet, wie diese Sündenatur, die du mit einem Hauch auslöschen konntest, dich gelästert hat. Und dass du das alles ausgehalten hast und uns erlöst hast bis zur bitteren Neige, bis zum Tod am Kreuz und dass du auferstanden bist. Und daran möchten wir auch gedenken und dass du diese Auferstehungskraft wirksamer werden lassen, auch bei uns in diesem vollkommenen Opfer, Ja, dass du die Himmel durchschritten hast, ins innerste Heiligtum gegangen bist und alles vollbracht hast. Wir beten dich dafür. Ich habe einfach die Bitte, lenk jetzt unsere Blicke weg von diesem ganzen menschlichen Getue. Lenk unsere Blicke hin zu dir, dass wir wirklich so, wie du es uns aufzeigst, kindlich glaubet und dich im Glauben ehret, dass du das alles bei uns wirksam werden lässt. Dass dann tatsächlich Feiertag ist. Gib uns diese Gnade zu deiner Verherrlichung. Dafür danke ich dir. Amen.